Was wir heute tun, das ist einmalig. Oder genauer gesagt, was ihr drei heute tut, das ist einmalig. Es gibt im Leben überhaupt und im Leben mit Jesus viele gute Dinge, die wir tun, die wir auch immer und immer wieder tun. Im natürlichen Leben, wir essen, wir schlafen, wir arbeiten, tun andere Dinge. Wir beten Jesus an mit Liedern und Gebeten. Wir hören und wir lesen sein Wort. Wir haben Gemeinschaft miteinander. Im Feiern, im Hören, im Feiern des Abendmahls, im Dienst aneinander, im Dienst an dieser Welt. Und das ist etwas, was wir immer wieder tun. Da werden wir hoffentlich nicht sagen, ach, ich habe doch letztes Jahr Abendmahl gefeiert. Da brauche ich das ja dieses Jahr nicht tun. Oder ich habe letzte Woche schon gebetet. Oder ich habe gestern meinen Nächsten geliebt. Das muss erstmal reichen. Ja, so funktioniert das nicht. Weil das Dinge sind, die wir immer wieder tun. Aber was ihr heute tut, das ist einmalig. In der Taufe bekennt ihr im Glauben, dass ihr zu Jesus Christus gehören wollt. Dass ihr mit ihm auf dem Weg seid oder dass ihr den Weg mit ihm anfangen wollt. Und er schenkt euch sein ewiges Leben. Und wir haben das gehört, zwei von euch sind ganz am Anfang von diesem Weg. Einer ist schon länger mit Jesus unterwegs. Aber es ist dieser Punkt, an dem wir sind. Und wenn es dann weitergeht auf dem Weg mit Jesus, da werdet ihr viel Neues lernen, viel Neues erfahren. Von Tag zu Tag, von Jahr zu Jahr. Und da wird es auch durch Höhen und Tiefen gehen. Aber ihr werdet, ja, wie das gerade jemand schon gebetet hat, ihr werdet immer wieder zurückschauen können auf den 25. August 2013, das war dieser nasse Spätsommertag, als Gott in der Taufe seinen Bund mit euch geschlossen hat. Da könnt ihr immer wieder auf diesen Punkt zurückgehen. Und das ist das Wichtigste dabei, nicht was ihr tut, ist auch wichtig. Oder was ich tue, ja, dass ich euch unter Wasser tunke. Sondern das Entscheidende ist, was Gott getan hat. Und das Zweite folgt dann daraus, was wir tun. Und über beides spricht Paulus. Und ich möchte einige Verse mit euch anschauen im Kolosserbrief. Kolosser 3, die Verse 1 bis 4. Kolosser 3, 1 bis 4. Schreibt Paulus: Ihr seid mit Christus auferweckt. Darum strebt nach dem, was im Himmel ist, wo Christus zur Rechten Gottes sitzt. Richtet euren Sinn auf das Himmlische und nicht auf das Irdische. Denn ihr seid gestorben. Und euer Leben ist mit Christus verborgen in Gott. Wenn Christus unser Leben offenbar wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Amen. Ich habe in diesen Versen drei Gegensatzpaare gefunden, die uns da hineinführen, die uns zeigen, worum es geht, wenn wir Jesus nachfolgen, wenn wir mit Jesus leben. Das erste, da ist Leben oder Tod. Es geht um eine neue Wirklichkeit. Das zweite, Himmel oder Erde, es geht um eine neue Ausrichtung. Und das dritte, verborgen oder offenbar, es geht um eine neue Hoffnung. Also ich werde das erklären, worum es geht. Leben oder Tod, eine neue Wirklichkeit. Wir glauben als Christen, dass Jesus als Sohn Gottes von der Jungfrau Maria geboren wurde, auf die Erde kam, hier gelebt hat, hier gewirkt hat, vieles Gutes getan hat und dann gekreuzigt wurde und am dritten Tag, Freitag, Samstag, Sonntag, am dritten Tag auferstanden ist von den Toten. Und wir werden das nachher sprechen im Glaubensbekenntnis, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes. des allmächtigen Vaters. Das ist ein Kern unseres Glaubens. Aber wir glauben nicht nur, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, irgendwann, damals, sondern Vers 1 sagt Paulus, ihr seid mit Christus auferweckt. Oder ihr seid mit Christus auferstanden. Und wir glauben auch nicht nur, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, denn hier in Vers 3 heißt es, ihr seid gestorben. Es ist eigenartig. Aber wenn er sagt, ihr seid auferstanden, dann setzt das eigentlich voraus, dass wir gestorben waren. Also was bedeutet das? Jesus ist für uns am Kreuz gestorben. Am Kreuz ist nicht einfach ein guter Mann gescheitert, viel zu früh. Schade, was hätte der noch alles machen können? Sondern er ist ganz bewusst an das Kreuz gegangen, um unsere Schuld zu tragen. Und das heißt auch, um die Strafe für unsere Schuld zu tragen. Meine Sünde, alles, all mein Leben, was an Gott vorbeigeht, was Gott von Gott wegführt, hätte den Tod verdient. Sagt die Bibel. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Meine Sünde war geeignet, mich auf ewig von Gott zu trennen. Ich war auf einem ganz anderen Dampfer unterwegs. Und du auch. Und vielleicht bist du noch auf diesem Dampfer unterwegs. Und da sind wir unter dem Urteil Gottes. Aber Jesus hat die Strafe an meiner Stelle getragen. Und deshalb kann ich frei werden von Schuld. Wie kann ich das werden? Indem ich mich Jesus zuwende. Indem ich um Vergebung bitte. Indem ich ihm vertraue als meinem Retter. Das ist, wenn wir von Glauben sprechen, dann geht es nicht so sehr darum oder nicht allein darum, das sind die 10 Dinge, die die Leute hier glauben und dann mache ich ein Häkchen hinter 8 davon, das reicht. Oder so, sondern es geht darum, dass wir Vertrauen haben zu Jesus Christus, dass er mein Retter ist, dass er meine Schuld getragen hat und dass ich dann mein ganzes Leben auf ihn ausrichte. Jesus sagt, folge mir nach. Und das war, als er auf der Erde unterwegs war, vielleicht sehr, sehr klar, vielleicht sind wir manchmal neidisch. Ja, da konnten die zu Fuß hinter ihm hergehen. Aber heute sagt er genauso, folge mir nach. Das heißt, lebe ein Leben, was meinem Beispiel folgt, was in meinen Wegen, wo du in meinen Wegen gehst, die ich gegangen bin, aber mehr noch ein Leben, wo du ganz nah an mir dran bist. Also nicht folge mir nach auf 3 Kilometer Abstand, sondern ich möchte, dass du mit mir unterwegs bist und dass du mit mir Gemeinschaft hast. Das ist die Einladung und das ist der Weg, wie wir Vergebung bekommen. Aber es geht um mehr als Vergebung. Jesus hat die Strafe für die Sünde getragen, aber er hat auch die Macht der Sünde gebrochen. Das ist vielen nicht so klar. Und das entspricht auch nicht immer so dem, was wir fühlen. Aber es entspricht dem, was Gottes Wort sagt. Paulus sagt, wir sind mit Jesus Christus gestorben. Und was ist da gestorben? Wer ist da gestorben? Unsere alte sündige Natur. Unser alter Mensch, so nennt Paulus das. Unser altes Leben, was immer das wollte, was Gott nicht will. Was gesagt hat, ich will aber selber. Ich kann aber alleine. Also, ja, Kinder ab einem gewissen Alter. Ich kann alleine, ne? Das ist auch, Kinder müssen das lernen. Nur wir Gott gegenüber, wir können nicht alleine. Und wenn wir es versuchen, fallen wir auf die Nase. Und dieses alte Selbst, was immer um sich selbst gekreist ist, das ist in den Tod gegeben. Der alte Mensch ist mit Christus getötet. Paulus sagt das ausführlich im Römerbrief, in Kapitel 6. Römer 6, Vers 3, alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft. Also Taufe hat was mit Tod zu tun. Mit Sterben, mit Beerdigen. Und wenn ihr nachher in das Wasser eintaucht, dann ist das ja wie eure Beerdigung. Da legen wir den alten Menschen in das Wassergrab. Und Damit ist die Geschichte aber dann Gott sei Dank nicht zu Ende. Okay, das ist so, wäre so die Lösung wie in der Sintflut. Ja, die Menschen, die gegen Gott rebelliert haben, werden ertränkt und dann Ende der Geschichte. Nein, es geht weiter und es geht mit dir weiter und mit mir. Denn ich habe eben schon gesagt, in der Taufe schenkt Jesus ewiges Leben. Und das ist nicht irgendein Leben, irgendeine Redensart, besonders schönes Leben oder so, sondern das ist Realität. Jesus starb einen realen Tod am Kreuz. Das Kreuz ist für uns so ein Schmucksymbol, Ornament geworden, aber das war ein ganz reales, brutales Hinrichtungswerkzeug. Das brutalste, was es gab. Er ist einen ganz realen Tod gestorben. Und am dritten Tag machte Gott ihn wieder lebendig. Und das war auch ein ganz reales Lebendigwerden. Das war nicht, ja, er lebt weiter im Gedenken seiner Freunde. So wie in Todesanzeigen, nicht? Wer in den, wie heißt das? Wer in den Herzen seiner Lieben lebt, der ist ja nicht tot, der ist nur fern oder so. Also, weil wir immer an ihn denken. Und manchmal, ich will das nicht zu brutal werden, aber manchmal sieht man auf Friedhöfen dann die Grabsteine, wo drauf steht, ewig unvergessen. Und man kann es kaum noch lesen, weil das Moos so drüber gewachsen ist. Nein, er ist wirklich auferstanden. Er hat wirklich wieder gelebt. Er hat dann gesagt, habt ihr mal was zu essen für mich und so weiter, könnt mich anfassen. Ein reales Leben. Und er war aber auch nicht einfach nur reanimiert. So, das Leben wurde nochmal verlängert um ein paar Wochen oder Monate oder Jahre, wie wenn Jesus Tote auferweckt hat, den Lazarus oder andere, die werden irgendwann wieder gestorben sein. Die einzigen Menschen, die zweimal gestorben sind. Aber Jesus ist zu einem ganz neuen Leben, zu einem unsterblichen Leben auferstanden. Und einige Jahrzehnte nach seinem Tod am Kreuz sagt Jesus selbst in der Johannes-Offenbarung, einer meiner Lieblingsverse, deshalb zitiere ich den ganz oft hier, aber auch ganz zentral ist für uns. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige, sagt Jesus. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Ich war tot und ich bin lebendig. Wer kann das schon von sich sagen? Und ich habe die Schlüssel der Hölle und des Todes. Das heißt, ich habe den Tod besiegt. Ich habe ihn entwaffnet. Ich weiß jetzt, wie man die Tür aufkriegt. Der Tod hat nicht mehr das letzte Wort seit Jesu Auferstehung. Der Tod ist noch eine Realität in dieser Welt. Ja, wenn Jesus nicht vorher wiederkommt, werden wir alle sterben irgendwann. Aber das ist nicht das Letzte, weil Jesus den Tod überwunden hat durch seine Auferstehung. Und dieses neue Leben, das er empfangen hat, jetzt komm ich zu euch, dieses neue Leben, was Jesus empfangen hat, das gibt er an euch weiter. An euch, die ihr getauft werdet, an jeden, der an Jesus glaubt. Jesus lädt uns ein, mit ihm zu sterben, ja. Komm, folge mir nach. Nimm einen Rucksack mit lecker Proviant, nimm den Picknickkorb auf dich. Nein, nimm dein Kreuz auf dich. Das ist ein Weg in den Tod. Und das Alte muss sterben. Aber dann ist es auch ein Weg ins Leben, denn er lädt dich nicht nur ein, mit ihm zu sterben, sondern auch mit ihm aufzuerstehen. Und so wie er nicht nur untertaucht im Wasser, sondern auch wieder rauskommt, na, ich helfe mit, so erweckt Gott euch zu einem neuen Leben. Zu einem Auferstehungsleben, zu einem ewigen Leben. Das neue Leben, das wir empfangen. Und ich muss nicht dazu sagen, das passiert nicht dadurch, dass da Wasser ist und einer eintaucht. Aber das ist der Ort, wo wir das im Glauben empfangen, in der Taufe. Weil Jesus es uns schenkt. Dieses neue Leben, das ist das Auferstehungsleben von Jesus. Das ist sein unzerstörbares Leben, nachdem er den Tod besiegt hat. Im Epheserbrief sagt Paulus, mit der Kraft, mit der Gott Jesus von den Toten auferweckt hat, ist er jetzt in den Gläubigen am Werk. Wenn du dich kraftlos fühlst, das kann sein, fühle ich mich auch manchmal. Aber die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, ist in dir am Werk. Gott ist noch lange nicht fertig mit dir. Er hat Großes vor und er kann Großes tun, weil er nicht auf deine Möglichkeiten begrenzt ist, sondern auf seine unbegrenzten Möglichkeiten eben entgrenzt, nicht begrenzt ist. In diesem Leben, was er schenkt, können wir heute schon leben. Drei Dinge, die hier aus diesem Leben und dem Tod sehr deutlich werden. Das eine ist, es geht um einen radikalen Schnitt. Das ist der radikalste Schnitt, den du gehen kannst, wenn es hier um Sterben und wieder ein anderes neues Leben führen geht. Also hier geht es nicht darum, dass sich religiöse Vorstellungen ein bisschen geändert haben, dass sich moralische Vorstellungen ein bisschen geändert haben. Ach, jetzt bist du wieder zu deinem Kinderglauben zurückgekommen oder so. Sondern es ist ein neues Leben. Im zweiten Korintherbrief sagt Paulus, wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Er ist mit seiner Schöpferkraft in dir am Werk, wenn er dich auferweckt zu diesem neuen Leben. Ein zweites, wir reden von Leben und Tod hier und ich mache das nicht leichtfertig. Es ist tatsächlich eine Angelegenheit von Leben und Tod. Und einer von euch hat hier neulich gesagt, das war irgendwann die Frage, entweder ich lebe weiter mit Gott oder dieses Leben ist jetzt zu Ende. Und das erleben wir nicht immer so drastisch, aber darum geht es. Wenn du Jesus annimmst, wenn du dich von ihm beschenken lässt, dann wirst du ewig leben in Gottes Licht, in Gottes Herrlichkeit. Dann hat der Tod keine Macht mehr über dich. Du gehst da durch, aber du auf der anderen Seite geht's weiter, weil Jesus den Schlüssel hat. Aber das andere gilt auch, wenn du dieses Angebot, was Jesus dir macht, was Jesus jedem Menschen macht, wenn du dieses Angebot zurückweist oder es wegwirfst und wenn du dabei bleibst, dann wirst du in alle Ewigkeit, in der Dunkelheit und Trennung von Gott sein, in der Trennung vom Licht, in der Trennung von der Liebe. Das ist der zweite Tod, sagt Gottes Wort. Es ist eine Sache von Leben und Tod. Und ein drittes hier, wenn Christus unser Leben offenbar wird, heißt es in Vers 4. Christus gibt nicht nur Leben und ja geht dann sozusagen wieder. Sagt, das wollte ich hier abgeben für dich. Wäre ja auch toll. Nein, er selbst ist unser Leben, sagt Paulus hier. Christus unser Leben. Das heißt, wir suchen nicht seine Geschenke und gehen dann wieder, sondern er schenkt sich selbst. Und das neue Leben ist ein Leben in engster Gemeinschaft mit ihm. Christus ist unser Leben. Und dann kann Paulus übrigens sagen, und sterben ist mein Gewinn. Weil wenn ich sterbe, dann weiß ich, dass ich bei Christus bin, in Ewigkeit. Okay, also Leben oder Tod. Es geht um eine neue Wirklichkeit. Das ist das Zentrale, was ich euch sagen will. Ich will aber noch auf zwei andere Punkte kurz eingehen. Himmel oder Erde, noch ein Gegensatzpaar, was hier mehrfach vorkommt in den paar Versen. Es geht um eine neue Ausrichtung. Also wir sind mitgestorben, wir sind mit auferweckt, wenn wir auf Jesus vertraut haben und es weiter tun. Und das ist Gottes Geschenk, das ist Gottes Werk an uns. Wir empfangen es im Glauben, er zwingt es uns nicht auf. Ja, wir haben gelernt zu sagen, der Heilige Geist ist ein Gentleman. Er kommt nicht mit der Brechstange und sagt, du musst es jetzt aber glauben. Wir müssen es im Glauben annehmen, aber wir selbst können überhaupt nichts dazu beitragen. Es ist nicht so, dass du das selber gemacht hast oder auch nur einen Teil davon selber gemacht hast. Das ist ein absolutes Geschenk aus seiner Gnade. Aber wenn das so ist, sagt Paulus, wenn Gott das an euch getan hat, dann muss und dann wird sich euer Leben auch ganz praktisch verändern. Das ist übrigens auch Gottes Gnade, dass es geschieht. Aber da sind wir gefragt. Und das Erste, wie das geschieht, ist eine Änderung unserer Blickrichtung. Eine Änderung unserer Blickrichtung. Ich lese nochmal die ersten Verse. Ihr seid mit Christus auferweckt, darum strebt nach dem, was im Himmel ist, wo Christus zur Rechten Gottes sitzt. Richtet euren Sinn auf das Himmlische und nicht auf das Irdische. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist mit Christus verborgen in Gott. Also das, was Gott getan hat, Sterben und Auferstehung, das ist sozusagen die Begründung für diese Aufforderung. Ihr seid auferweckt, Vers 1, darum strebt nach dem. Und dann richtet euren Sinn, denn ihr seid gestorben. Ja, also das ist die Grundlage, das Sterben und das Auferstehen, dafür, dass wir jetzt unseren Blick heben sollen. Das ist nicht der Weg, wie wir dieses neue Leben kriegen, wenn wir das tun, aber wenn wir es empfangen haben, dann sollen wir eine andere Perspektive entwickeln. Weil wir dem Alten gestorben sind, weil wir zum Neuen erweckt sind. Darum sollen wir den Blick nach oben richten, auf den Himmel, auf Gottes Wirklichkeit. Also nicht auf die Wolken, ob es weiter regnet, ja, nicht mehr so stark wie vorhin. Sondern auf Gottes Wirklichkeit wollen wir schauen. Und es geht nicht darum, dass wir so tun würden, als wenn die Erde uns nichts mehr angeht. Ja, ach, ich bin schon halb mit zwei Beinen im Himmel und die Erde ist mir egal. Geht sowieso alles hier in den Bach runter. Nein, das ist keine christliche Haltung. Wolfram Kopfermann sagt immer wieder, wir sollen mit dem Herz im Himmel sein, aber mit den Füßen fest auf der Erde. Ja, wir sind in dieser Welt und wir haben hier einen Auftrag. Aber wir sollen uns nicht nach den Wertmaßstäben dieser Welt richten, die uns sagen, was ist das, irgendeine Bank macht Reklame, unterm Strich, was kommt unterm Strich? Unterm Strich zähle ich. Ja, das ist die Summe, unterm Strich zähle ich. Das ist ein Bekenntnis, oder? Oder Erfolg, Beliebtheit, Geld sind entscheidende Faktoren. Was denken andere über mich und so weiter? Habe ich Spaß? Das sind alles Dinge, die auch nett sind, aber danach sollen wir uns nicht richten. Dieses Hauptsache, meine Bedürfnisse werden befriedigt. Denn tatsächlich geht diese Welt irgendwann den Bach runter. In 1. Johannes 2, 17 heißt es, die Welt vergeht mit ihrer Lust. Aber wer den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Also wir haben Auferstehungsleben empfangen. Das Auferstehungsleben, das Jesus hat, der auf dem Ehrenplatz sitzt, zur rechten Seite des Vaters. Und darum sollen wir uns mit unserem ganzen Leben nach dem ausrichten, was ihm gefällt, was er sich wünscht, wie unser Leben aussehen soll, wer er ist. Und das soll unser Leben immer mehr prägen. Und wenn du Kapitel 3 weiterliest, ist meine Empfehlung für heute Nachmittag, statt Spaziergang oder so, lies nochmal das gründlich weiter. Ich lese nur ein paar Verse, worum es dann da geht. Ihr seid von Gott geliebt, seid seine auserwählten Heiligen. Darum bekleidet euch mit aufrichtigem Erbarmen, mit Güte, Demut, Milde, Geduld. Ertragt euch gegenseitig. Ja, manchmal ist es ein Ertragen. Und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Vor allem aber liebt einander, denn die Liebe ist das Band, das alles zusammenhält und vollkommen macht. In eurem Herzen herrsche der Friede Christi. Dazu seid ihr berufen als Glieder des einen Leibes. Seid dankbar. Und so weiter. Das ist eine Menge noch, wonach wir uns ausrichten sollen. Wie Jesus unser Leben verändern will. Okay, das ist nur eine neue Ausrichtung. Wir sollen den Blick auf den Himmel haben und fest auf der Erde stehen und hier unseren Dienst tun. Das letzte Paar hier oder Gegensatzpaar, verborgen oder offenbar, da geht es um eine neue Hoffnung. Es klingt ja alles großartig, was ich hier erzähle, hoffe ich zumindest. Wir haben ein neues Leben im Himmel. Das ist tatsächlich himmlisch. Aber wir leben eben doch noch in dieser Welt. Und die fühlt sich manchmal gar nicht so himmlisch an. Wir leben schon mit Christus in der Gegenwart Gottes, sagt Vers 3 hier in unserem Kolossertext. Aber er sagt auch, dieses Leben ist noch verborgen. Es ist nicht so ohne weiteres sichtbar. Wir sind die Kinder des Königs, aber wir sehen genauso aus wie alle anderen und wir fühlen uns oft auch selber nicht so. Dieses neue Leben ist eine Realität, die wir im Glauben empfangen, die wir im Glauben annehmen. Wir ziehen nicht um Möbelwagen und ab ins Schloss oder so, sondern wir wohnen immer noch in der gleichen Wohnung als Königskinder. Und im Glauben nehmen wir das an, dass wir dieses neue Leben haben. Und es wird sich immer mehr auswirken, auch in unserem Alltag. Das ist ja wie ein riesiges Erbe, was dir schon zugesprochen worden ist. Ja, das gehört dir. Aber du bekommst ein bisschen was schon davon, aber du kriegst noch nicht die volle Summe ausgezahlt. Aufgrund irgendwelcher Bedingungen im Testament. Also wir dürfen schon empfangen von dieser Kraft, von diesem Leben. Das kommt, dringt schon in diese Welt hinein. Das Reich Gottes ist angebrochen. Aber wir gehen zu auf die Fülle, die wir empfangen werden, wenn wir in der Herrlichkeit sind. Jetzt stehen wir noch in manchen Kämpfen. Wir sind noch nicht im Paradies, ist euch schon aufgefallen wahrscheinlich. Aber damit ist die Geschichte eben nicht zu Ende. Jesus ist gestorben, Jesus ist auferstanden, Jesus ist aufgefahren zum Vater im Himmel. Und von dort wird er wieder kommen. Sind wir fest überzeugt. Und dann wird er nicht wieder als Wanderprediger irgendwo in der Provinz kommen, sondern er wird sichtbar kommen, in Pracht, in Herrlichkeit, in Schönheit. Es wird dann keine Zweifel mehr geben. Alle werden ihn sehen. Die Fragen werden aufhören. Manchmal, wenn Leute sagen, ach, dann in der Ewigkeit, da habe ich ganz viele Fragen an Gott. Ich glaube, wenn wir vor ihm sind, dann hören unsere Fragen auf. Dann werden wir strahlen in seinem Licht. Wenn aber Christus euer Leben offenbar wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Amen. Und Herr, wir danken dir für dieses Leben. Wir danken dir, dass du es uns schenkst. Wir danken dir, dass du es diesen dreien heute schenkst und neu zusprichst, dass wir daran wandeln können. Und leite uns auch, leite du unsere Blicke auf dich hin, auf die himmlischen Dinge, auf die Dinge, die dir wichtig sind, dass unser Leben dir immer ähnlicher wird. Das bete ich für unsere drei Täuflinge und für uns alle hier. In Jesu Namen. Amen.